Als der Edmund gestern mich antextete, da ist er ein großes Risiko eingegangen. Weil er hat mich ja gefragt, Johannes, kannst du einspringen heute? Und er hat gesagt, Johannes, du kannst über irgendein Thema predigen. Wow! Ja, das ist natürlich eine Steilvorlage. Und da dachte ich, was mal wirklich wichtig wäre, ist darüber nachzudenken, über die Diskrepanz der vier Endzeit-Theorien im Lichte der doxologischen Trinität. Wäre das in eurem Sinne? Kannst du es nochmal eben wiederholen, was ich gerade sagte? Also ich bin ganz einfach gestrickt und über solche Themen wage ich mich nicht heran, sondern über ganz einfache Themen rede ich. Zum Beispiel übers iPhone. Das hier ist kein iPhone, das ist noch ein ganz normales Notizbüchlein. Aber Edmund, der nutzt ja immer ein iPhone oder ein iPad, ne, wenn er predigt. Also ganz modern. So modern bin ich noch nicht. Aber wusstet ihr, dass Steve Jobs sich als Evangelisten bezeichnet hat? Also bei Apple heißen die Top-Verkäufer Evangelisten. Kann man das hier vorne mal ausschalten oder stört euch das nicht? Mich stört das? Euch stört es nicht? Finde ich ganz interessant, das habe ich in Wirtschaftsmagazinen gelesen, dass die sich also Evangelisten nennen und das nicht, weil die biblischen Autoren vielleicht dieses Wort nicht patentiert haben lassen oder so, sondern es ist eigentlich ein ganz säkularer Begriff, Evangelist, auch früher schon. Evangelium heißt ja eigentlich nichts anderes als gute Nachricht, aber wirklich eine richtig gute Nachricht. Also so eine richtig gute Nachricht. Ja? Wenn zum Beispiel Krieg war und die Frauen waren alleine zu Hause, die Männer waren schon seit Monaten unterwegs, nur die Alten, die waren noch zu Hause und die Kinder und die Frauen. Und dann haben die Frauen sich abends in den Schlaf geweint und morgens sind sie aufgewacht und wussten nicht, kommt mein Mann je zurück? Werden wir überhaupt überleben? Werden wir den Krieg gewinnen oder nicht? Und dann eines Tages kommt dann ein Reiter ins Dorf und kommt auf den Marktplatz und alle kommen zusammen. Und der Reiter sagt, ich habe eine Nachricht für euch. Der Krieg ist vorbei und wir haben gewonnen. Das war Evangelium. Das war eine richtig gute Nachricht, wo die Leute gesprungen sind und getanzt haben. Und dann ist die Last abgefallen, die Sorgen sind abgefallen. Das war mal so eine richtig gute Nachricht. Und das sind Evangelisten, die so eine richtig gute Nachricht bringen. Das sind Evangelisten. Und als Edmund mir sagte, Johannes, du kannst predigen über was du willst, da dachte ich, ich möchte irgendwas predigen, was mit dem Evangelium zu tun hat. Ja, dass wir hinterher rausgehen und auch denken, wow, das ist so eine richtig gute Botschaft für uns. Ja, wir haben Weihnachten. Wir feiern bald Weihnachten. Da geht es immer um Geschenke und ach, was wünscht man sich nicht alles. Und dass wir hier rausgehen, das ist mein Wunsch, und denken, meine Güte, was sind wir reich. Was sind wir so reich beschenkt? Da ist doch egal, was ich zu Weihnachten bekomme oder verschenke, wir sind schon so reich. Ja, dass wir so rausgehen, dass wir das Evangelium nochmal hören und wir müssen das immer wieder hören. Und damit wir es auch wirklich verstehen, möchte ich nochmal kurz beten und bitten, dass Jesus uns auch die Ohren öffnet, dass wir es einfach auch reinlassen, auch in unser Herz. Herr Jesus, danke, dass du mit hier bist. Danke, dass du ein gutes Evangelium für uns hast, das uns frei machen möchte, das uns helfen möchte, das uns retten will, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt hilfst, dass wir gut aufpassen und verstehen, was du uns sagen willst. Dass wir auch nicht denken, ach, das kenne ich schon, sondern dass wir es wieder mit ganz neuen Ohren hören und mit neuen Augen sehen. Darum bitte ich dich. Amen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen von einem kleinen Jungen. Der Junge, der wollte gerne fliegen. Und deswegen beobachtete er öfters mal die Adler, wie sie so souverän durch die Luft flogen. Und einmal saß er wieder auf einem Hügel und beobachtete einen Adler, wie er souverän seine Runden drehte. Und auf einmal schoss der Adler wie ein Blitz nach unten, schnappte sich dort irgendetwas, flog wieder hoch und flog dann gen Norden. Und dann flog er, aber auf einmal merkte der Junge, wie der Adler da oben wackelte und dann ein bisschen nach unten fiel und wieder weiter flog und wieder weiter nach unten fiel, bis er dann auf einmal wie ein nasser Sack nach unten fiel und dort liegen blieb. Und der Junge, der war natürlich neugierig und wollte wissen, was ist da passiert. Und dann ging er dorthin zu dem Adler und er sah, der Adler hatte einen kleinen Wiesel gefangen. Und dieser Wiesel hatte sich im Bauch des Adlers festgebissen. Erst ein Biss, dann noch ein Biss und noch ein Biss und der Adler schien verblutet zu sein. Und der Junge merkte, aha, der Adler, der war so dumm gewesen, der hatte nicht losgelassen. Und deswegen war er verblutet. Und als ich diese Geschichte zum ersten Mal las, dachte ich, was kann ich daraus lernen? Ich liebe ja Geschichten und ich liebe es, aus den Geschichten etwas zu lernen. Macht Jesus ja auch. Er erzählt uns ja auch Geschichten, um uns dadurch etwas beizubringen. Was kann ich aus dieser Geschichte lernen? Und eins habe ich gelernt, es gibt jemanden, oder die Geschichte hat mich daran erinnert, es gibt jemanden, der möchte mich bluten sehen. Es gibt jemanden, der möchte, dass ich am Boden liege. Aber das ist nicht Gott. Gott möchte, dass wir wie so ein Adler in Freiheit in den Lüften schwingen. Das will Gott. Und manchmal ist es wichtig, das ist die zweite Lektion, die ich dann gelernt habe, dass wir manches loslassen. Dass wir es loslassen, bevor es uns in den Bauch beißt und uns bluten lässt. Das allein schon wäre jetzt schon eine Diskussionsgrundlage. Ne? Könnte man jetzt anfangen, was kann ich loslassen, damit ich wieder fliegen kann? Aber ich möchte natürlich in eine bestimmte Richtung gehen mit euch. Und mal gucken, was sollten wir denn loslassen? Weil manchmal können wir diese Beute, die der Adler ja auch gefangen hatte, manchmal können wir die Beute gar nicht so richtig unterscheiden. Und dann schnappen wir uns das Falsche und denken, ja, das ist jetzt was richtig Gutes. Das habe ich mir geschnappt. Und hinterher merken wir erst, das war die falsche Beute. Also müssen wir manchmal genauer hingucken. Genauer hinhören. Ja, ich hatte jetzt vor kurzem einen Ausländer gehört, der sagte, er wollte sich ein Kissen kaufen und ging dann in ein Geschäft und sagte, er möchte ein Kissen, möchte Kissen. Und die Frau, die Verkäuferin hat verstanden, ich möchte küssen. Und die Frau hat dann so gesagt, wie, hier? Und er sagte, nee, nee, hier. Aber dann sah er zum Glück ein Kissen da und sagte, da, küssen, küssen. Und dann hat sich das herausgestellt. Kissen und Küssen ist manchmal nur ein kleiner Unterschied. Und manchmal auch in manchen theologischen Begriffen, die wir haben. Manchmal ändert sich auch etwas. Unsere Kinder haben jetzt eine Kinderbibel gelesen, da stand drin, dass ein Jüngerer da zu dem Älteren sagte, hey Alter, was willst du? Früher war das respektvoll, alter Mann, was möchtest du? So war das auch gemeint, als diese Kinderbibel vor 20 oder 30 Jahren geschrieben wurde. Heute hätte das eine ganz andere Bedeutung. Ja? Worte verändern sich auch. Und so verändern sich auch in der Bibel öfters Begriffe oder auch theologische Themen verändern sich. Ich möchte mal eins herausgreifen. Da sagt Paulus zu den Ephesern, seid doch nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Seid doch nicht töricht, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Und dann denken wir doch gleich, ja, wir gehen ja auch in die Calvary Chapel, wir sind eine bibeltreue Gemeinde, natürlich wissen wir, was der Wille Gottes ist. Wir gehen noch Schritt für Schritt, Vers für Vers durch die Bibel, vom Alten Testament an angefangen. Wir wissen den Willen Gottes, die ganzen Forderungen auch, die Gott an uns stellt. Deswegen haben wir ja auch manchmal ein schlechtes Gewissen, weil wir ja wissen, was Gott alles von uns fordert. Und da fallen wir sehr schnell immer wieder rein, weil wir doch wissen, was Gott von uns fordert. Und so ist es auch im Alten Testament gemeint. Im Alten Testament war der Wille Gottes, ich möchte, dass du Folgendes tust, Folgendes lässt. Und wenn du es nicht tust, wenn du es nicht lässt, dann wird es dir schlecht gehen. War immer an eine Bedingung geknüpft, das, was wir tun. Und wenn du es nicht tust, wird es dir schlecht gehen. Und das ging über viele hundert, ja tausend Jahre, ging das weiter. Und da hat man sich dran festgehalten, wie an so einer Beute festgehalten und gedacht, wenn ich das habe, dann bin ich sicher. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ja, die Calvary Chapel Gänger, ja, das waren ja auch die Bibeltreuen, ne, sag ich mal, ganz provokativ. Ja, die Schriftgelehrten, die haben sich auch dran festgehalten, auch als Jesus dann sagte, so, jetzt kommt aber ein neuer Bund, ein neuer Wille, ein neuer Wille Gottes. Und der neue Wille Gottes, der ist so genial. Lesen wir doch einmal. Ihr nicht, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist der Sprachschlüssel der Elberfelder Studienbibel. Hat jemand den bei? Nein. Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben hier. Was sagt denn der Sprachschlüssel über dieses Wort Wille? Telema. Oder Thelema. Ich weiß nicht, wie spricht man es aus, Thelema, ne? Aber was sagt er? Die Endung ma macht deutlich, dass es das Ergebnis des Wollens ist. Es ist nicht der Wille als Forderung, sondern als dessen Ausdruck oder als Neigung des Verlangens hin zu dem, was man mag, was Vergnügen und Freude bereitet. Wenn es Gottes Willen bezeichnet, also wenn es in der Bibel um Gottes Willen geht, im Neuen Testament, meint es seine gnädige Zuwendung hin zu etwas. Es wird benutzt, um das zu kennzeichnen, was Gott selbst tut, aus seiner eigenen Neigung heraus. Wenn Gott sagt, ich will, dann meint er damit, ich will was machen für dich. Ich will es nochmal mit einem Beispiel nochmal mehr eindrücken in unser Herz. Unsere Kinder, die haben den Samstag öfters dafür, um so viele einzelne Aufgaben zu erledigen. Ja, der Samstag ist nicht immer der schönste Tag für sie. Da wird morgens aufgestanden, erstmal eine Liste gemacht und dann steht da in der Liste drin, okay, erstmal Zimmer aufräumen und dann die Kleidung sortieren und dann die Tasche für Montag packen und dann die einzelnen Fächer, wo ein bisschen was gelernt wird, Hausaufgaben gemacht wird. Und wenn dann noch Zeit ist, dann hat man vielleicht noch ein Stündchen, um zu spielen. Nicht ganz so schlimm, ja, nicht ganz so schlimm. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich sage so, Kinder, ich möchte, dass es morgen, am morgigen Samstag ganz anders abläuft. Da steht ihr früher auf als sonst. Denn dann hat Papa erstmal Frühstück gemacht. Und nachdem wir gefrühstückt haben, gehen wir nach Köln, da gibt es so ein herrliches Schwimmbad. Und dann toben wir uns da aus und anschließend fahren wir nicht sofort nach Hause, sondern erstmal nach McDonald's. Ja, gesund was essen. Ja? So, und wenn wir dann satt sind und zufrieden sind, fahren wir nach Hause und dann hat die Mama schon alles vorbereitet und Popcorn gemacht und so weiter. Und dann setzen wir uns aufs Sofa und schauen noch einen schönen Familienfilm zusammen. Das ist mein Wille für den nächsten Samstag und für euch. Nun, was würden meine Kinder sagen? Sie würden es vielleicht anders ausdrucken, aber sie würden sagen, Vater, dein Wille geschehe. Oder? Vater, dein Wille geschehe. Und das wollte Jesus uns auch beibringen, dass wir merken, dass der Wille Gottes so gut ist, dass wir sagen, Vater, dein Wille geschehe. Besser kann der gar nicht sein. Für unser Leben kann Vaters Wille nicht besser sein. Sein Wille ist so gut für uns, so gut. Und wir schauen uns gleich mal an, also wir lesen auch noch ein paar Bibelverse. Also keine Angst, wir lesen noch ein bisschen was. Und wenn wir das lesen, dann schreibt Gott davon, was er möchte für uns. Oder was er für uns getan hat. Und das ist bei Gott kein Unterschied. Wenn ich sage, Kinder, morgen, da gehen wir schwimmen und morgen fühle ich mich ein bisschen heiser, dann sage ich, tut mir leid, ging nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr den Spruch, gestern wollte ich die Welt retten und dann hat es geregnet. Aber so ist das doch oft, oder? Wir nehmen uns was Großes vor und wollen was Großes machen und dann regnet es oder irgendwas anderes kommt uns dazwischen und wir müssen absagen. Wenn Gott sagt, er wird was tun, dann tut er das. Gottes Worte und Gottes Taten sind genau das Gleiche. Bei Gott läuft alles immer nach Plan. Immer. Und das muss man sich auch in schwierigen Situationen bewusst sagen. Gott, ich glaube, es läuft alles nach Plan. Bei Gott läuft alles nach Plan. Und was ist denn jetzt Gottes Plan? Und jetzt schauen wir auch mal in die Bibel rein. Epheser 1, Vers 3 und die folgenden. Wir könnten jetzt viele Bibelverse, Bibelpassagen durchlesen. Ich habe einfach mal zwei herausgegriffen. Epheser ist im Neuen Testament einer der Briefe von Paulus an die Christen in Ephesus. Und da schreibt er ab Vers 3, und ich glaube, das ist jetzt nicht die Schlachter-Übersetzung, die ich mir herauskopiert habe, aber so ähnlich heißt es auch bei euch dann. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er. Er ist so gut. Warum? Er hat uns gesegnet. Also beschenkt. Ja? Er hat uns beschenkt. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das wollte Gott. Er wollte uns erlösen, er wollte uns vorherbestimmen. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott ist reich, reich an Gnade. Und er kann uns nicht nur zu Weihnachten, sondern an jedem Tag reich beschenken. Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat. Wie viele Superlative auch im Neuen Testament zu finden sind und auch in dieser Passage, finde ich klasse. Die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. In Christus haben wir alles. Alles. Alles, was wir brauchen, haben wir in Christus und wir haben es bereits. Wir haben es bereits. Noch ein Abschnitt. Kolosser 2, Vers 13. Kolosser 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Gott hat uns alle Vergehungen vergeben. Alle Vergehungen vergeben. Indem er uns alle, steht hier, ne? Alle Vergehungen vergeben hat. Habe ich das erwähnt? Alle, steht da? Alle, ne? Alle. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. So richte euch nur niemand. Keiner soll euch richten und euch bluten lassen. Keiner hat mehr einen Grund, euch am Boden zu sehen. Keiner kann dich mehr richten. Dir ist alles vergeben. In Hebräer steht, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, die geheiligt werden. Perfektioniert. Gott hat uns perfektioniert in Christus. Mit einem Opfer. Und das bedeutet, dass uns alle Sünden vergeben sind aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Und ich bin davon überzeugt, dass uns keine Sünde mehr abhält, in den Himmel zu kommen. Keine Sünde mehr abhält, mit Gott eins zu sein. Alle Sünden, auch die, die du morgen begehst, sind schon vergeben. Das glaube ich. Außer einer. Das im Glauben anzunehmen. Ich glaube, die einzige Sünde noch, die uns abhält, ist der Unglaube. Dieses in Anspruch nehmen. Ist eine gute Sache, mal darüber nachzudenken. Ich weiß, es ist etwas provokativ. Aber davon bin ich überzeugt, dass uns alle Sünden vergeben sind. Christus hat ein für alle Mal alles bezahlt. Nur wir müssen es annehmen. Wir müssen es annehmen. Und dazu noch eine Geschichte, die mir selbst geholfen hat. Eine Geschichte von einem Lehrer. Das war in Amerika, glaube ich. Und ich habe jetzt mal die Namen ausgetauscht, weil ich mir die auch nicht alle merken wollte. Aber eine wahre Geschichte von einem Lehrer. Der hatte eine schwierige Klasse und er war dafür bekannt, dass er immer die Schüler mit in seine Klasse nahm, die andere schon aufgegeben haben. Aber die wollte er noch mit reinnehmen. Und so war es eine recht große Klasse. Und dann kam auch der Jens noch dazu, so ein Halbstarker. Ja? Der jeden Morgen seine Liegestützen machte, meinte, er wäre der Held. Und er setzte sich immer in die letzte Reihe. Und wenn der Unterricht vorbei war, war er der Erste, der draußen war. Und eines Tages ging der Lehrer zu dem Jens und sagte, Jens, warte mal eben hier, wenn die anderen rausgehen. Ich wollte mal kurz mit dir reden. Sag mal, du machst doch Liegestützen. Sagt Jens, ja. Wie viel machst du denn so? Sagt er, 200. 200, wow. Jetzt komm, du bist doch noch richtig starker. Schaffst du auch 300? Und Jens sagt, ja, vielleicht schaffe ich auch 300. Okay, Jens, ich brauche dich morgen. Morgen hier im Unterricht, morgen ist Freitag. Ich brauche dich. Der nächste Tag kommt und der Lehrer kommt in die Klasse, die Schüler sind schon alle da und der Lehrer kommt in die Klasse mit einem großen Paket voller Donuts. Aber so richtig gute Donuts, ja, die leckeren Donuts mit ganz viel Creme obendrauf, Cremefüllung und oh, die Schüler, die freuen sich schon. Jeder ein Donut, wow, klasse. Und dann geht der Lehrer zu der ersten Schülerin und sagt, möchtest du einen Donut? Und die Schülerin sagt, ja, gerne. Und dann sagt der Lehrer, Jens, kannst du bitte 10 Liegestützen machen für die Cindy? Kannst du bitte 10 Liegestütze machen für die Cindy für den Donut, damit sie ihren Donut bekommt? Und so macht der Jens 10 Liegestütze für die Cindy. Und dann bekommt sie einen Donut. Und so geht der Lehrer weiter, von einem zum anderen. Und Jens macht immer 10 Liegestützen. Wird natürlich immer schwerer, ne? Und dann kommt er zum Kai. Und der Kai, der sagt, nee, ich will den nicht. Ich bin selbst stark. Ja, mir laufen die Mädchen hinterher, ich bin so ein Frauenheld, ey, lass mir doch jetzt nicht vom Jens die Liegestützen machen, ich mach das selbst. Und der Lehrer sagt, nein, geht nicht, das ist meine Klasse, das sind meine Donuts, das ist mein Unterricht, entweder du machst das so, wie ich das will oder gar nicht. Willst du einen Donut oder nicht? Und er sagt, nein. Und dann dreht der Lehrer sich um und sagt, Jens, kannst du bitte 10 Liegestützen machen für den Donut, den Kai nicht haben will. Und dann legt er den Donut auf den Tisch. Jens macht 10 Liegestützen und der Lehrer geht weiter. Und so geht er durch die ganze Klasse. Am Anfang waren alle noch am Lachen und es fanden sie irgendwie spaßig, aber sie beobachteten auch, wie Jens immer mehr am Schwitzen war und nicht mehr konnte. Und auch der Lehrer, der konnte das nicht mehr ansehen. Irgendwann sagte der Lehrer dann zum Uwe, Uwe, kannst du bitte darauf achten, dass Jens immer seine 10 Liegestützen macht und wirklich bis unten durch. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Das ist mir zu schmerzhaft. Und dann musste Uwe darauf achten, dass Jens immer seine Liegestützen macht. Und so ging es weiter. Und die ganze Klasse war schon sehr angespannt und manche hatten Tränen in den Augen, bis der Lehrer dann auch zur Letzten kam, zu Sabine und sagte, Sabine, möchtest du diesen Donut? Und Sabine sagte auch, ich würde gerne, aber ich kann nicht, kann ich ihm helfen? Der Lehrer sagt, nein, geht nicht. Okay, dann will ich keinen. Und der Lehrer sagt wieder, Jens, kannst du 10 Liegestützen noch machen für den Donut, den die Sabine nicht haben will? Und Jens ist schon so am Ende, er kann kaum mehr. Aber er versucht sein Bestes. Er ist mittlerweile bei 310 Liegestützen angelangt. Und jetzt muss er 311 und 312. Und die ganze Klasse fiebert mit. Und man kann schon sehen, der ganze Schweiß auf dem Boden. Er ist völlig am Ende, aber er schafft es noch. 13, 14, 16, weiter, bis er 320 Liegestützen geschafft hat. Und dann fällt er wie so ein nasser Sack auf den Boden und weint nur noch und kann nicht mehr. Und die ganze Klasse ist ruhig. Und dann sagt der Lehrer, wisst ihr, das, was hier passiert ist, so etwas Ähnliches ist vor 2000 Jahren schon mal passiert. Da war jemand, der wollte uns Menschen beschenken. Aber nicht nur mit einem Donut. Er wollte uns mit Leben beschenken, mit Vergebung, mit einer neuen Identität. Er wollte uns so viel schenken. Das war immer schon sein Wunsch gewesen, sein Wille. Aber das war teuer, sehr teuer. Aber dann hat sein Sohn gesagt, Papa, ich zahle dafür. Und dann hat sein Sohn dafür gezahlt, am Kreuz. Und dann starb er und hat gezahlt, mehr als nur 320 Liegestützen. Der hat Blut geschwitzt vor Angst. Und dann hat er dort am Kreuz gehangen. Und hat gelitten, bis er am Ende ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein eigener Vater konnte nicht mehr hingucken. Und dann sagt der Lehrer, sowas ist eben schon mal passiert. Und genau wie bei euch gibt es Menschen, die nehmen das Geschenk an und andere, die lassen das Geschenk auf dem Tisch liegen. Aber bezahlt wurde schon. Und das ist eine wirklich gute Botschaft, finde ich. Das ist Evangelium. Das ist revolutionär. Das ist Evangelium. Da ist Apple nichts gegen. Es wurde bezahlt. Und ich finde auch dieses Beispiel gut mit dem Donut, weil das ist was zum Essen. Und alles, Was wir hier auf dieser Erde erleben, was wir schmecken, was wir sehen, was wir spüren, ist eine Illustration oder eine Vorgeschmack des Himmlischen. Ne? Wir sind in einer gefallenen Welt, aber alles ist noch etwas, wir schmecken schon etwas von dem Himmlischen. Und auch das Essen hat eine ganz wichtige Bedeutung in der Bibel. Denn was lesen wir? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser. Ich bin das Lebensmittel für dich. Und ich liebe ja diesen Begriff Lebensmittel. Ich habe mich ja selbst auch mit Lebensmitteln auseinandergesetzt, mit Ernährung. Und ein gutes Lebensmittel hat immer zwei Funktionen oder zumindest eine davon. Das eine ist, es entgiftet. Ja, es hat Antioxidantien, ne? Nennt man die, ne? Drin, die den Körper wieder entgiften. Merkt ihr? Jesus entgiftet. Und das zweite ist, es gibt uns Leben. Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine. Das ist Leben, das ist Energie. Lebensmittel sind dafür da, um uns Leben zu geben. Und Jesus sagt, ich bin das ultimative Lebensmittel überhaupt. Deswegen lesen wir in der Bibel, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt doch Christus. Oder an einer anderen Stelle lesen wir, dein Wort ist köstlicher als alles andere. Ist köstlich auf meiner Zunge. Es ist köstlich, dieses Evangelium. Jesus ist köstlich. Und wir haben so viel in Jesus. Lass uns doch noch mal kurz ein bisschen überlegen, was wir denn haben, was in diesem Donut alles drinsteckt. Ja, ist ja viel mehr als ein Donut. Wir haben einmal ein Zahlschein drin. Ein Zahlschein, der belegt, dass alles bezahlt wurde. Ein Zahlungsbeleg. Ich meine, wir kennen das. Es geht so einfach heutzutage, Schulden zu machen. Und am Anfang ist es schön, aber dann kriegst du eine Gehaltserhöhung und du weißt, es bringt dir nichts, weil du musst ja die Schulden abzahlen. Du kannst es eigentlich gar nicht mehr richtig genießen. Also auf Pump zu leben, ist kein schönes Gefühl. Aber im Geistlichen ist das ja noch viel schlimmer. Dieses schlechte Gewissen, diese Verurteilung, diese Verdammnis in meinem Inneren. Ja, wer bist du schon, Johannes? Was hast du schon gemacht? Und dann zu wissen, es wurde alles bezahlt. Ich habe einen Zahlungsbeleg, den kann ich jedem, der mich richten will, vor die Nase halten und sagen, es wurde schon bezahlt. Das ist das Erste, was wir haben. Das Zweite ist, wir haben einen neuen Personalausweis. Ist doch auch gut, ne? Zumindest diejenigen, die jetzt nicht hier in Deutschland oder vielleicht auch in Amerika oder in einem anderen sicheren Land aufgewachsen sind, die können sich das ein bisschen vorstellen, was das heißt, eine ID-Karte oder in Amerika hat man diese Green Card oder eben auch hier eine Aufenthaltsgenehmigung. Wenn man eine Bescheinigung hat, ich darf hier bleiben, ganz legal, ich muss mich nicht verstecken, ich gehöre dazu. Viele kämpfen da und warten darauf, jahrelang. Gott sagt, du hast eine neue Identitätskarte, einen neuen Personalausweis und da steht drin, du bist. Ja, was steht denn da drin? Du bist perfekt. Du bist heilig. Vollkommen. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes dazu. Mit einem Vater, der wirklich nur Gutes über dich nachdenkt und überlegt, wie kann er dein Leben reicher machen? Du hast eine neue Identität in Christus. Wir haben eine neue Identität. Einen neuen Personalausweis. Und jetzt kommt noch etwas. Wir bekommen eine Eintrittskarte. Ich weiß nicht, ich stehe jetzt nicht so auf Fußball, aber manche, die auf Fußball stehen, wenn du dann eine Eintrittskarte kriegst, ein Ticket für Stadion, das ist schon was. Ne? Andere vielleicht eher für eine Hochzeitsmesse oder irgendwas anderes. Aber eine Eintrittskarte ist schon was. Aber wir haben die Eintrittskarte in eine neue Welt. In eine Welt, in der es so schön sein wird. In der es so fantastisch sein wird. Gestern waren wir auf einer Weihnachtsfeier im Tanzclub. Unsere Kinder tanzen ja auch. Und alle waren so schick angezogen. Und es gab herrliches Essen. Und dann gab es Tanzvorführungen. Und ich stand da und ich dachte, das ist so ein bisschen, nur ein bisschen. Ja, ich stehe jetzt nicht so auf Tanzen, aber ich dachte, so ein bisschen ein Vorgeschmack des Himmels. Ja, eine Feier, wo man gerne hingeht. Man hat sich darauf gefreut, gutes Essen. Aber das Gute ist, in dieser neuen Welt, in der wir sein werden, da wird es nach einem guten Essen kein Sodbrennen geben. Wir können hinterher doch gut schlafen. Keiner wird sich ausgegrenzt fühlen auf einer Feier. Es wird keine Schmerzen mehr geben, kein Leid mehr geben, keine Hoffnungslosigkeit, kein verdammtes Gefühl. Es wird alles gut sein und das für immer und ewig. Wir werden arbeiten. Davon bin ich überzeugt, dass wir auf der neuen Erde, im neuen Himmel, werden wir arbeiten. Aber es wird immer Spaß machen. Es wird uns immer viel Freude bereiten. Wir dürfen kreativ sein. Alles wird perfekt sein. Und wir haben die Eintrittskarte in diesen Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Wenn das kein Weihnachtsgeschenk ist, da kommt doch nichts gegen an. Und das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Mut. Es gibt uns Mut. Auch gerade in Situationen, wo es uns hier gar nicht gut geht und wo wir denken, ja, mein Leben, das ist so anders gelaufen, als ich es mir gedacht habe. Denk an Charlie. Es ist so anders gelaufen, als er sich das gedacht hat. Aber trotzdem, in der ganzen Situation kann er und hält er fest. Marilyn, er hält dran fest. Er hält dran fest. Er ist ein Himmelsbürger. Er ist reich beschenkt. Egal was jetzt ist, er weiß, Gott, bei Gott läuft alles nach Plan. Egal wie viel Schmerzen er hatte, egal wie er sich fühlt jetzt, bei ihm läuft alles nach Plan. Und er ist reich beschenkt. Und das muss er sich sagen. Und das müssen wir uns sagen in unseren Situationen, weil wir es nicht immer fühlen. Aber unsere Gefühle stimmen nicht immer mit der Wahrheit überein, sondern was das Wort Gottes sagt. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Und das Evangelium sagt, wir sind reich beschenkt. Und das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Kraft, durchzuhalten bis zum Ende. Weil wir Christus haben. Weil wir Christus haben. Jemand sagte einmal, es ist wahre Demut, das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt. Und nicht das, was ich im Moment fühle. Lasst uns demütig nach vorne gehen. Demütig. Dass wir sagen, Gottes Wort sagt etwas über mich aus. Gott sagt etwas über mich aus. Und zwar, dass ich heilig und gerecht bin in ihm. Dass ich keine Angst mehr haben brauche vor dem Gericht Gottes. Mir ist vergeben. Ich bin ganz heil in ihm. Dass wir uns das immer wieder sagen. Immer wieder sagen. Ich glaube, dass darin unser Kampf besteht, dass wir uns das Richtige sagen. Wisst ihr, wenn ich Marshmallows sehe, dann habe ich immer zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine sagt, Johannes, isst doch die Marshmallows. Hey, die schmecken gut, sind so süß, schmecken so gut, wird dir doch auch gut tun. Und die andere Stimme, die sagt, Johannes, hast du nicht gehört? Du sollst die Marshmallows essen. Ach, wenn es immer so einfach wäre, oder? Wenn alle Stimmen immer das Gleiche sagen. Aber das ist nicht so. Wir hören viele Stimmen in unserem Kopf. Und manche, die sagen etwas, weil sie uns bluten lassen wollen. Die wollen, dass wir am Boden liegen. Und da sind andere Stimmen, die tun uns gut. Die entsprechen der Wahrheit. Und es liegt an uns, welchen Stimmen wir Raum geben, welcher Stimme ich zuhöre. Manche Stimmen müssen wir abdrehen und andere müssen wir aufdrehen. Und ich glaube, dass darin unser Kampf, wenn wir vom Kampf sprechen als Christen auch, wenn wir davon sprechen, wir sollten uns anstrengen, wir sollten was tun, dann liegt es darin, dass wir etwas tun, und zwar, dass wir uns diese Wahrheit immer wieder sagen. Immer wieder sagen. Immer wieder sagen. Ich weiß nicht, habe ich das hier erwähnt mal mit Olivia, dass ich in mein Büro kam und sie hatte mein Handy in der Hand, weiß nicht. Ich sag's nochmal, hatte sie mein Handy in der Hand und schrieb eine SMS. Dann nehme ich das Handy aus der Hand, da steht drauf, hab dich ganz doll lieb, mein Schatz. Ich sag, bist du denn verrückt? An wen schreibst du das? Irgendjemand in der Calvary Chapel? Vielleicht irgendeine Schwester? Das kann doch voll peinlich werden. Du kannst doch nicht einfach mit meinem Handy eine SMS schreiben, hab dich ganz doll lieb, mein Schatz. Und wenn das Mama liest? Und dann sagt sie, ja, die SMS schicke ich ja an mein Handy, weil ich kriege immer so gerne eine Nachricht von dir. Ich habe ihr schon 100 Mal, 8000 Mal habe ich ihr gesagt, ich habe dich ganz doll lieb, mein Schatz. Aber sie wollte es nochmal hören. Die Kinder wollen das immer wieder hören, oder? Hab dich ganz doll lieb, mein Schatz. Aber nicht nur die Kinder, sondern wir auch. Wir müssen es immer wieder hören. Immer wieder müssen wir dieses Evangelium, ist ja nichts Neues, was ich erzählt habe, aber wir müssen es immer wieder hören, was wir in Christus haben, was er für uns getan hat. Was ich als Morgenritual habe, ich habe noch ein paar Minuten, ne? Als Morgenritual, warum habe ich ein Morgenritual? Weil ich glaube, dass das, was wir am Morgen denken, unseren ganzen Tag auch beeinflusst, das glaube ich. Ja, das liest man immer wieder auch in Büchern. Das ist ganz wichtig, wie wir unseren Tag starten. Dass wir das Richtige denken. Weil es wie so ein Filter ist. Oder wie eine Brille, die wir aufsetzen morgens. Und wenn ich mir einmal diese Brille aufgesetzt habe, ist es sehr schwer, sie wieder abzusetzen. Und dann gehen wir durch den Tag und sehen alles mit diesem Filter. Und deswegen habe ich mir angewöhnt und versuche das eigentlich auch jeden Morgen zu machen, wenn ich aufwache, dass ich erstmal anfange zu danken. Egal, ob ich gut geschlafen habe oder schlecht geschlafen habe. Danke, danke, dass ich ein Himmelsbürger bin. Danke, dass es mir so gut geht. Danke, dass das Bett so warm war. Ach, danke, dass ich gut geschlafen habe. Wenn ich nicht gut geschlafen habe, danke, dass ich die Nacht davor gut geschlafen habe. Oder letzten Monat, danke, dass ich letzten Monat gut geschlafen habe. Wir finden immer Gründe, Danke zu sagen. Und dann gehe ich ins Badezimmer, putze mir die Zähne und sage Danke, danke. Und liste mir auf die ganzen Reichtümer, die ich habe. Und das ist für mich so ein Morgenritual, was mir wirklich hilft. Weil dadurch stelle ich meinen inneren Fokus vernünftig ein. Setz mir den Filter auf. Und das ist wichtig, glaube ich. Dass wir unser Denken, unser Fühlen beherrschen. Und unser Gefühl nicht uns beherrscht. Und das können wir eben beherrschen durch zum Beispiel solch ein Morgenritual, dass wir immer wieder uns konzentrieren auf das, was wir haben in Christus. Wer wir sind in Christus. So ein kleiner Impuls, den man mitnehmen kann und sagen kann, oh ja, das versuche ich auch mal, will ich mir angewöhnen, eine Gewohnheit daraus machen. Ich möchte kurz noch etwas sagen, weil jeder ja in einer anderen Situation ist. Und es ist immer schwierig, zu allen zu sprechen, weil ich ja nicht weiß, was brauchen wir gerade. Ne? Und wisst ihr, ich will euch ehrlich sagen, in den letzten Jahren habe ich sehr oft über viele Themen auch Zweifel gehabt. Und wenn wir Zweifel haben, dann ist es auch wichtig, diese Zweifel ernst zu nehmen. Also was ich jetzt mit dieser Predigt sagen wollte, ist nicht, dass wir uns immer wieder was einreden, von dem wir eigentlich nicht überzeugt sind. Also wenn du etwas aus deinem Elternhaus übernommen hast oder auch aus dieser Gemeinde und aus diesen Predigten und du sagst dir, das muss ja einfach stimmen, ich denke da jetzt nicht drüber nach, macht für mich keinen Sinn, aber es muss ja stimmen, darum geht es nicht. Glaube heißt ein inneres Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und wenn wir Zweifel haben, sagte mal jemand, Zweifel sind wie Ameisen in der Hose des Glaubens. Ja, die halten uns wach und in Bewegung. Ne? Also Zweifel sind gut. Und die sollten wir ernst nehmen. Und das hatte die Psalmschreiber auch. Die haben auch gesagt, warum ist das so? Und warum geht es den Nichtchristen besser als uns? Und warum ist das so? Und wenn wir solche Dinge haben, dann sollten wir sie auch rausschreien. Dann sollten wir auch zu Gott damit gehen, sollten wir ehrlich sein. Und nicht uns einfach nur was einreden und sagen, ich habe die Probleme nicht, ich habe die Probleme nicht, ich habe die Probleme nicht. Also darum geht es nicht. Aber wenn er uns mal überzeugt hat, dann kommt ja der Alltag und wir vergessen es wieder. Und dann geht es darum, uns das, von dem wir wirklich überzeugt sind, uns immer wieder zu sagen. Immer wieder in Erinnerung rufen. Ihr habt jetzt eine Predigt gehört und das hört ihr einmal die Woche, manche auch mehrmals die Woche. Es ist ja das Gute, über iPad oder iPhone oder sonstige Medien können wir uns ja Predigten runterladen und anhören und das kann ich nur empfehlen. Aber der wichtigste Prediger, dem du zuhören solltest, bist du selbst. Der Heilige Geist oder er, Christus selbst. Aber dass du dir eben selbst, wenn wir von Menschen sprechen, bist du der Wichtigste. Du bist der wichtigste menschliche Prediger. Denn du bist immer mit dir zusammen und du kannst jeden Tag immer wieder mit dir reden. Das machen wir ja sowieso. Aber dass wir selber uns anpredigen, selber die Wahrheiten immer wieder sagen, dass wir uns nicht abhängig machen davon, dass ich mal irgendwie eine gute Predigt höre oder nicht, sondern dass ich mir die guten Worte Jesu, das Evangelium immer wieder sage. Ich glaube, das ist wichtig. Und andere müssen es auch hören. Andere müssen es ja auch hören, diese gute Nachricht. Deswegen haben wir die Weihnachtsfeier. Deswegen möchten wir Missionare unterstützen. Wir haben ja heute Waffeltag. Damit komme ich auch jetzt zum Ende. Wir haben ja Waffeltag. Und ihr könnt wieder leckere Waffeln essen und Geld geben. Und das Geld geht an Sarah, die Missionarin. Und wir wollen auch jetzt ein neues Kinderheim unterstützen. Kinder, die auch das Evangelium hören sollen. Und damit könnt ihr was Gutes tun, euch erstmal eine leckere Waffel essen und ihr könnt durch das Geld auch noch anderen was Gutes tun, damit sie auch das Evangelium hören, diese gute Nachricht. Und heute gibt es nicht nur Waffeln, sondern auch noch, so ein paar liebe Menschen haben so kleine Tütchen fertig gemacht. Mit Keksen drin und einem Lolli und auch noch Schokolade. Und da steht drauf für Sarah in Peru und das Kinderheim in Indien. Und das kostet nur 2 €. Das ist ja echt geschenkt, ne? Weil dazu kriegt man auch noch, ich habe es mir extra hier reingeheftet, dass ich das nicht vergesse, diese Karte, die könnt ihr euch auch noch mitnehmen, diese Karte. Und dann könnt ihr diese Karte nehmen und eine Einladung für den Weihnachtsgottesdienst zum Beispiel reinlegen mit der Tüte und damit zu eurem Nachbarn gehen und sagen, hey, ich habe heute was gehört über Geschenke. Ja? Und hier will ich dir auch ein kleines Geschenk geben. Und dann könnt ihr vielleicht noch, wenn er nachfragt, auch noch mal über die Geschenke reden, die wir alle haben. Die passen ja gar nicht alle rein. Die richtigen Geschenke. Also, mein Wunsch ist, dass ihr wie ein Adler jetzt fliegt, ganz leicht mit einem leeren Portemonnaie hier rausgeht hinterher, aber einem vollen Herzen. Ja, ist das nicht was? Das Geld bleibt dann hier. Ihr seid befreit, denn das Evangelium befreit euch. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen wirklich, dass wir mit diesem Evangelium, mit dieser Botschaft, mit diesem Trost durch die nächsten Wochen gehen. Dankeschön fürs Zuhören.